In dieser Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören» rede ich mit dem Geschichtsdidaktiker Peter Gautschi über
Geschichtsvermittlung in der Schule und in der Öffentlichkeit. «Gango hören».
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören». Der Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App oder mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass man heute wieder virtuell aufzeichnet. Und auf dieser Seite von der Internetleitung sitzt ein Gast. Salü, hoi, wer bist du?
Hallo, Nicola. Mein Name ist Peter Gautschi. Ich bin Lehrer. Ich leite jetzt das Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen an der Pädagogischen Hochschule Luzern und habe dort mehr oder weniger 5 Aufgaben. Also zum einen bilde ich Lehrerinnen und Lehrer aus und mache Lehrveranstaltungen in anderen Studiengängen, zum Beispiel von der öffentlichen Geschichtsvermittlung. Mache Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer und GeschichtsvermittlerInnen. Dann entwickle ich Lehrmittel, Ausstellungen, mache Bücher, Apps, Games. Dann Forschen ist so die 4. wichtige Hauptaufgabe. Dort vor allem Geschichtsunterricht, der mich interessiert, aber auch Public History. Und dann arbeite ich in verschiedenen Kommissionen mit Herausgeberschaften, Gremien.
Das sind einige Sachen, die du machst. Was das alles genau ist und wie die Tätigkeit dort aussieht, das sehen wir dann nachher. Da gehen wir nachher tiefer drauf ein. Aber zuerst fangen wir an diesem Podcast wie alle anderen an mit der Kategorie «Was schaust?», wo es darum geht, wo unsere Gäste einen Tipp mitbringen. Es muss aber nicht nur visuell sein, es kann auch auditiv sein. Hast du etwas mitgenommen?
Ja, ich habe etwas mitgenommen. Ich habe immer wieder Abwechslung gesucht, auch von meiner Arbeit in der Musik oder in den Krimis. Und ich habe so verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die mir immer wieder Tipps geben. Wir haben dort in Zofingen, wo ich wohne, einen schönen Laden, der noch so die alten LPs hat. Und dort komme ich eigentlich immer wieder einen Tipp über, wenn ich am Samstag vorbeigehe. Es hat der Lockdown gerade neu rausgekommen. Also das gehört so zu meiner regelmässigen Samstagsaufgabe. Dann habe ich einen Kollegen, einen Freund, Johannes Grunz, und der hat mir jetzt gerade kürzlich eine CD geschenkt, die ich vorher nicht gekannt habe. Das ist der Eric Bibb. Und da, die heisst Global Riot. Riot, das ist so eine, jemand in Westafrika, wo so mündliche Überlieferungen weitergeht von der Stammesgeschichte. Er macht das mit Musik, mit Lyrik, tut Geschichten erzählen und findet das eine super Top-CD. Sein Stück ist Where's the Money At, wo er singt oder wo er mit den Kolleginnen und Kollegen dort singt, wie das Geld von der Ölförderung einfach verschwunden ist und wo nachher so die Unzufriedenheit von diesen Bevölkerungen deutlich macht. Und das finde ich, also erstens von der Musik super gut und dann eben auch vom Text und so. Und da habe ich viele verschiedene Musiker, die ich höre. Blues lasse ich natürlich gern. Tedeschi Trucks Band finde ich faszinierend mit diesen Bläsern, mit dieser Kombo, mit diesen zwei Band-Liederinnen, das finde ich ganz faszinierend. Oder Joss Stone, also ich bin zu vielen Filmen, heiteren Open Air, und dort haben wir auch immer wieder gute Musik. Also das ist so das eine, und das andere sind Krimis. Und auch dort lese ich natürlich vor allem Krimis auch, um eine Abwechslung zu haben in meinem Alltag. James Lee Burkey, Amerika, wo ich sehr gerne das Delta gehe, Mississippi Delta, wo er mich mit seinem Detektiv Dave Robichaud entführt. Gary Disher, der nimmt mich dann auch mit auf Australien. Das sind auch faszinierende Krimine, wo wir auch eine andere Welt eröffnen. Jetzt, wo wir nicht können reisen können, reisen auch mit der Krimi. Oder Don Winslow in dieser Gegend in Europa, auf Red Vargas, wo ich faszinierend finde. Also wenn ich pro Woche nicht eine neue CD habe und eine neue Krimi, dann ist es keine gute Woche gewesen.
Das ist ein gutes Kriterium. Dann lese ich das Buch pro Woche?
Ja, also ich lese viel zu oben, in der Badwanne auch gern oder vor dem Einschlafen, vor dem Feuer. Einfach, es ist so ein Abfahren und in eine andere Welt gehen. Und jetzt natürlich, in den letzten Jahren habe ich vor allem angefangen, digital lesen. Und
Was brauchst du für ein Gerät zum Lesen?
Lachen immer alle, wenn ich sage, auf was dass ich lese. Ich lese auf meinem Mobile, oder? Also auf dem kleinen Gerät. Das habe ich immer dabei, habe ich an einem Ort, da kann ich drauf lesen. Geht gut und für mich ist wichtig, möglichst ein kleines Mobile, aber das ist auch nicht schwer und ich habe es wirklich immer dabei. Und ja, das ist mein Hauptlesegerät.
Kann ich tatsächlich selber auch wenig Leute, die auf dem Nattel Bücher lesen? Super. Ja, danke vielmals für die Tipps. Eine Frage habe ich noch zu der Musik, wenn du gehst kaufen. Also du kaufst sie auf CD oder noch auf Vinyl?
Jedes. Das hängt jedes. Immer davon ab. Es gibt ja nicht alles auf Vinyl. Mhm. Es ist wirklich immer eine Frage von der Laune. Es gibt so ein paar Sachen, die ich wirklich sehr gerne auf Vinyl höre. Ich bin da relativ, undogmatisch. Und häufig sind halt CD schon noch praktischer, auch wenn du sie auf andere Geräte mitnimmst. Ich bin auch jemand, der fahre zwar nicht viel Auto, aber im Auto haben wir einen CD-Player. Von dort her ist das ein bisschen einfacher im Auto, als dort mit Vinyl zu lassen.
Genau. Super, danke vielmals für die schönen Tipps. Die versuchen wir hier unten in der Videobeschreibung aufzulisten. Dann kann man dort mal reinschneuken und schauen, was der Peter Gautschi lost und liest. Ich habe hier einen Steckbrief von dir ausgedruckt, den ich gerade gefunden habe auf der PH Luzern Website. Da steht Funktionen an der PH Luzern 4 Punkte und dann noch weitere Funktionen und Tätigkeiten mit 5 Punkten. Ich lese einfach schnell die vor, die da unter Funktionen an der PH Luzern stehen. Du kannst sagen, ob die noch aktuell sind oder nicht. Da können wir gerade einen Faktencheck machen. Er heisst Leiter Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen.
Stimmt.
Fachleiter Geschichte.
Stimmt.
Professor für Geschichtsdidaktik.
Stimmt auch.
Leiter Masterstudiengang Geschichtsdidaktik und öffentliche Geschichtsvermittlung.
Stimmt, in Kooperation mit Kolleginnen, wo wir jetzt auch einen Übergang machen mit der Franziska Metzger, die das jetzt auch übernimmt.
Okay. Und ich lese doch auch noch die weiteren Funktionen. Da steht nämlich noch Honorarprofessor an der PH Freiburg im Breisgau.
Jawohl.
Wissenschaftlicher Ausschuss des Georg-Eckert-Instituts für Schulbuchforschung Braunschweig, Deutschland.
Ja, stimmt auch.
Wissenschaftlicher Ausschuss von erinnern.at. Nationalsozialismus und Holocaust, Gedächtnis und Gegenwart, Wien und Bregenz, Österreich.
Genau, stimmt auch.
Mitherausgeber der Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften und geschichtsdidaktischer Reihen im Wochenschau Verlag Deutschland.
Ja, das stimmt.
Und dann auch Direktor im Herausgebergremium des internationalen Blogjournals Public History Weekly.
Genau, auch das stimmt noch. Also jetzt bin ich gerade froh, weil wenn man anfängt auf Webseiten anfängt, etwas vorlesen, dann denkt man immer, ui, ist das aktualisiert und so.
Aber das stimmt
auch. Das stimmt noch. Jetzt tipptopp, ja.
Gut. Also das sind so viele Sachen, die da drauf stehen. Einige auch im Ausland. Ich nehme an, das ist mittlerweile oder im Moment ein bisschen weniger aktuell, respektive wahrscheinlich auch halt dann remote und nicht vor Ort. Kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht denn so eine normale Woche oder einen Monat aus, je nachdem, was halt mehr Sinn macht, wie häufig diese Sachen passieren? Wenn da so viele Sachen draufstehen, dann stelle ich mir vor, dass der Peter Gautschi ein extrem beschäftigter Mann ist. Aber am Wochenende hat er ja noch Zeit zum Lesen und zum Musik hören. Also.
Ja, das habe ich jeden Tag. Also das ist schon wichtig, dass ich das jeden Tag habe. Du auch gerne kochen, das gehört auch dazu, aber du hast schon recht. Das sind,
mache ich auch gerne.
Das sind... Können wir auch noch Rezept austauschen?
Genau.
Nein, es sind sehr dichte Wochen. Aber ich sage auch immer, die Arbeit ist das, wo ich, das ist auch mein Hobby gleichzeitig. Und was Schöne ist an meinem Beruf, ist, dass eigentlich keine Woche gleich ist wie die andere. Also während dem Semester jetzt natürlich Fixzeiten. Ich fange am Montagmorgen gerade mit der Lehre an. Das ist ein Heissstart. Das tut natürlich auch den Sonntag tangieren, den ich dann manchmal vorbereiten muss. Montagnachmittag ist so bei den grösseren Projekten, haben wir regelmässig alle Wochen Sitzung. Das ist jetzt bei einem neuen Lehrmittelprojekt, Logbuch, wo wir dann eine Sitzung haben. Und dann am Montagabend, da haben wir reserviert für Schreiben. bin ich auch schöner Kopf am Wochenende und gut aufgestellt, meistens nach der Lehrveranstaltung, und dann geht auch das Schreiben gut.
Also die Lehrveranstaltung an der PH dann?
Ja, ja. Genau. Dann der Dienstag, dort sind häufig am Morgen sind Gespräche im Team. Ich bin ja nicht bei allen Projekten selber noch involviert, aber mich interessieren natürlich die Projekte und ich werde auch immer wieder um Rat angefragt beim einen oder anderen und bin auch verantwortlich für die Finanzen und so. Und das bedingt viel Gespräch. Dienstag Nachmittag ist dann meistens wieder Projektarbeit an einem anderen Projekt jetzt, vielleicht auch Witness im Moment, wo es wo mich sehr beschäftigt. Und dann Dienstag Abend jetzt, die letzte Woche ist darum gegangen, Projekt gesucht zu machen. Unser Institut hat ja fast die Hälfte Drittmittel, wo wir einwerben von verschiedenen Institutionen, und das bedingt natürlich, dass wir Projektgesuche schreiben. Also das heisst, das ist ein wichtiger Teil von der Arbeit. Wir haben am Mittwoch zum Beispiel Sitzungen in Hochschulen am Morgen, dann am Nachmittag vielleicht ein Weiterbildungskurs. Das sind jetzt natürlich auch vor allem über Zoom, wo wir das machen, oder über andere so Tools. Sonst bedingt das auch immer Reisen. Mittwoch ist auch der Tag, wo ich gerne noch ein bisschen Sport reservieren und dann.
Was machst du?
Ja, jetzt im Moment bin ich vor allem Biken unterwegs. Mhm. Wir wohnen hier am Waldrand und das ist einfach fantastisch, wenn du hier gerade in den Wald rauf kannst. Walken auch viel. Ich habe früher intensiv Handball gespielt, verschiedene Nationalclubs, und von dort her habe ich das ein bisschen gesehen mit Kolleginnen und Kollegen Sport machen. Wir sind so viel in der Halle und so viel miteinander gemacht. Von dort her schätze ich es jetzt sehr, alleine das zu machen, oder mit der Frau und den Kindern. Mhm. Donnerstag sind dann häufig auch Gespräche mit Studierenden, Qualifikationsarbeit, Bachelor, Master, Doktorarbeit, die müssen besprochen werden. Vorbereitung von Lehrveranstaltungen. Mhm. Ich brauche immer viel Zeit zum Vorbereiten, aber ich bin jemand, der nicht lange zum Voraus vorbereiten kann. Also ich bin immer, eigentlich mache ich es am Vortag, das ist dann der Donnerstag. Dann der Donnerstagabend, das ist so ein bisschen gegen Endwoche, wo ich auch ein bisschen müder bin, das habe ich reserviert auf die Fachliteratur zum Lesen. Dann Freitagmorgen hat es immer wieder Projektsitzungen. Am Nachmittag habe ich wieder eine Lehrveranstaltung. Das ist, wenn man eher in einer Leitungsfunktion ist, dann nimmt man halt die Termine, die bei den Kolleginnen und Kollegen vielleicht weniger gefragt sind. Das ist der Montagmorgen und das ist der Freitagnachmittag. Aber ich habe das sehr gerne. Die Studierenden sind auch locker, habe ich den Eindruck, und sind auch anders getroffen. Also mir spielt das nicht so eine Rolle. Der Samstag ist meistens Korrespondenz oder Radiointerview. Und Sonntag ist dann wieder Vorbereitung von der Lehre. Also du hast schon recht gehabt, es ist eine dichte Woche.
Aber dann schaffst du 7 Tage in der Woche?
Eigentlich schon, ja. Also es hat schon immer wieder Zeitfenster, wo ich wirklich schaue, dass ich nicht daran arbeite. Aber ich glaube, wenn man so in der intensiv in der Wissenschaft drin ist, dann geht es fast nicht anders. Also selbstverständlich ist in der Zwischensemesterzeit ist ja die Lehre nicht da, und dann hat man die Möglichkeit, auch längere Zeitfenster auszusparen. Aber sonst ist es, also ich mache es auch gerne, aber es ist eine Arbeit, die mich wirklich die ganze Woche beschäftigt. Mhm.
Ja, wirklich, es klingt also sehr intensiv. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt, dass du... Ich habe jetzt gedacht, am Wochenende ist dann vielleicht auch bei dir mal ein bisschen Pause, aber so sieht es dann doch nicht aus. Ich habe vielleicht noch schnell ein paar Begriffe, wo Leute, die nicht so in der Thematik drin sind, vielleicht nicht ganz verstehen, was das heisst. Also Geschichtsdidaktik ist ja vielleicht noch verständlich, aber was sind Erinnerungskulturen?
Es gibt ja unterschiedliche Art und Weise, wie wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen können. Die eine Art und Weise ist Geschichte. Das ist gewissermaßen eine Wissenschaft. Also dort gehen wir auf die Suche von Quellen, Literatur, und das ist ein methodisch bewusstes Vorgehen, um sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Geschichte. Mhm. Und neben dem gibt es die Erinnerung. Und ich finde das im Deutschen finde ich das ein sehr schönes Wort, weil Erinnerung heisst ja eigentlich, das kommt von innen raus. Mhm. und nimmst die Idee rein und kommt dann wieder von innen raus. Und das ist nicht ein wissenschaftlicher Zugang zur Vergangenheit, sondern das tun entweder Menschen von sich aus oder auch Gesellschaften sich mit dem beschäftigen, mit Erinnerungen. Und das manifestiert sich dann häufig in der Öffentlichkeit, zum Beispiel mit Denkmälern, zum Beispiel mit Comics, wo wir in Luzern ja auch einen sehr schönen so einen Laden haben. Ja. Und dort hat es natürlich auch sehr viele so geschichtliche Comics, die kommen. Und die müssen ja nicht unbedingt wissenschaftlich perfekt sein, sondern die sind ja mit anderen Ansprüchen geschrieben. Oder eben auch Videogames, Ausstellungen. Also das sind andere Arten und Weisen, um sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und wir an unserem Institut tun das sowohl mit dem wissenschaftlichen Weg, mit der Geschichte, wie auch mit der Erinnerung und dem, was aus der Erinnerung in der Öffentlichkeit wird. Das sind die Erinnerungskulturen, mhm. Ausstellungen, Denkmäler, Comics, CD, Musik, all das, was sich mit der Vergangenheit heute beschäftigt.
Mhm. Erinnerungen sind ja sehr fehleranfällig, oder? Das muss man wahrscheinlich dann auch immer irgendwie berücksichtigen. Wie geht man denn das als Wissenschaftler, wenn man sich mit Erinnerungen auseinandersetzt? Vergleicht man dann Erinnerungen untereinander, um zu schauen, wie könnte das etwa sein? Oder zählt Erinnerung nicht wirklich als, wahrscheinlich nicht als wissenschaftliche Quelle, oder?
Doch. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Zugang, gerade so Phänomenen, wo du jetzt keine schriftlichen Quellen hast. Also wenn wir jetzt die Fluchtbewegungen heute anschauen, da geht es ja sogar darum, die schriftlichen Sachen, die du hast, sei es jetzt Pass oder was auch immer, das schaust du dir nicht, dass das hat. Also dort gibt es keine schriftlichen Quellen. Und dann musst du auf eine andere Art und Weise an das hinkommen, was passiert ist. Und so Phänomene gibt es jetzt nicht nur heute zum Thema Flucht. Das hat es ja auch gerade gegeben jetzt bei den Fremdplatzierungen. Also bei Kindern, aus was für Gründen auch immer den Eltern weggenommen worden sind, an anderen Orten aufgewachsen sind. Und diesen Geschichten jetzt nachzugehen, da machst du Oral History, also da redest du mit diesen Leuten, so in Interviews zum Beispiel auch, da redest du mit diesen Leuten und dann tun die ihre Erinnerungen die präsentieren. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, um die Erinnerungen abzugleichen. Also du machst da mehrere Gespräche, du probierst dann gleich auch Dokumente zu suchen, um dem näher zu kommen, was effektiv passiert ist. Mhm. Und ich sage bewusst nicht Wort, weil wenn jetzt da Kinder unter so Fremdplatzierungen gelitten haben, dann ist das ihre individuelle Wort, wo sie so das erfahren haben. Oder wenn Menschen in Auschwitz, um ein anderes Beispiel zu sagen, wo Oral History eine grosse Rolle gespielt hat, wenn Menschen dort gewisse Phänomene erlebt haben, zum Beispiel wenn der Mengele dort die Menschen geteilt hat, dann ist das für die Menschen dort die Worte, die sie heute so miterleben. Und von dort her muss man dann immer schauen, eben, wie man an die Phänomene hinkommt und die beschreibt. Als Historiker, als Geschichtswissenschaftler schaust du natürlich, dass die kannst abgleichen mit schriftlichen Quellen, aber um die Menschen zu verstehen und ihre Worte, ihre individuellen Worte zu begreifen, ist das nicht unbedingt nötig.
Mhm. Was meint der Begriff Public History?
Geschichte wird ja nicht ausschließlich jetzt durch Wissenschaftler gemacht. Das sind jetzt gerade Beispiele, die ich vorhin auch erzählt habe, sondern doch, da tun sich auch häufig viele Menschen in der Öffentlichkeit damit beschäftigen. Das ist eine Bewegung, die angefangen hat, mit den Graben, wo du stehst, Etiketten. Also, dass die Leute selber haben angefangen nachzufragen, sei es jetzt in der Familiengeschichte, sei es in ihrer Ortsgeschichte, selber diesen Sachen nachzugehen, ohne am Anfang die wissenschaftlichen Methoden zu kennen, um das zu machen. Und in der Public History gehört das durchaus auch dazu. Also, dass dort neben den GeschichtswissenschaftlerInnen eben auch andere Leute sich mit diesen Phänomenen aus der Vergangenheit beschäftigen, wie Comiczeichner oder Filmregisseure. Wir haben ganz viele Filme, wo ja wichtige Episoden, wichtige Phänomene, auch aus der Schweizer Geschichte auf den Tisch gebracht haben, Dokumentarfilmer. Also mit Public History meint erstens, Geschichte wird nicht ausschließlich von Expertinnen und Experten erzählt. Dann meint es zweitens, es ist Geschichte, die sich vor allem an eine breitere Öffentlichkeit wendet. Dass es geht nicht ausschließlich darum, dort darzulegen, wie etwas war, sondern es geht darum, das zu verbreiten in der Öffentlichkeit und das auch mit den Menschen zu machen, die dann die Öffentlichkeit bilden.
Aber du bist einerseits Geschichtswissenschaftler, aber du gehst ja auch in die Vermittlung. Also du bist ja angestellt an der PH Luzern, das heisst, du bildest Lehrpersonen aus, die dann nachher Geschichten weitervermittelt an Kinder und Jugendliche in der Schule. Und meine eigene Erfahrung aus der Schulzeit, ich habe Unterricht an der Primar- und an der Sek, war, dass Geschichte jetzt nicht das sexischste Fach ever war. Oftmals ist halt so der klassische Spruch von der Kids ist gewesen, ja, was interessiert mich, was gestern war, das, was man alles so ein bisschen als Ausrede könnte. Was ist denn dein Argument? Wieso ist es wichtig und vielleicht besonders wichtig, gerade heute Geschichte zu verstehen? Oder was würdest du einem Jugendlichen entgegnen, der eben sagt, Geschichte, nur langweilig?
Also ich kenne die Frage natürlich auch. Aha. Auch Primarstufen unterrichtet sei keins und bin mit dem konfrontiert gsi und hat dann, und dann musst du als Lehrer ja eine Antwort haben, sonst bist du verloren, oder? Genau. Dort kannst du keine Antwort geben. Und dann hast du es schwierig. Mhm. Und, vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung. Geschichte ist in der Tat ein Fach, wo polarisiert. Es gibt immer viele, die das sehr gern machen, wo mit Leidenschaft dabei sind, wo sich nichts Schöneres vorstellen können, als da in die Vergangenheit zu reisen, in das Universum vom Historischen und dort Entdeckungen zu machen, im alten Ägypten und weiss der Kuck wo alles. Also es gibt immer eine gute Hälfte, die sich sehr interessiert und es gibt immer einen recht grossen Teil, der das nicht interessiert. Aha. Also wenn wir fragen nach den beliebtesten Fächern, dann kommt die Geschichte eigentlich immer weit vorne.
Und weit hinten.
Und weit hinten, so ja. Ist es genau. Und ich habe, wenn ich das auch erklären müssen, also mit der Zeit sind es so eigentlich vier Antwortrichtungen, die ich den Schülern gebe, aber die ich auch jetzt in der Öffentlichkeit gebe, weil Geschichte ist ja erstaunlicherweise in der Schule unter Druck, im Unterschied zu der Öffentlichkeit, wo dort boomt, Geschichte enorm, aber in der Schule ist sie unter Druck. Und da sage ich immer, also erstens einmal trägt Geschichte dazu bei, dass du gebildet bist. Du weißt, woher das kommst, du weißt, woher das gehst, du weißt, wieso dass die Welt so ist, wie sie heute ist. Und viele Phänomene, die wir heute erleben, die kannst du dir ohne Geschichte gar nicht erklären. Du wirst wie blind um, wenn du die Geschichte nicht hast. Oder? Der weiss gar nicht, um was es geht. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Geschichte lehrt dich kritisch denken. Weil genau die Fragen, die du vorhin gestellt hast, oder nach der Worten, ist denn das verlässlich? Das lehrst du dort. Also du gehst dort den Quellen nach, du prüfst, ist das wirklich der gewesen, der darunter steht, dass es geschrieben hat, dass es geschrieben hat. Und gerade im Zeitalter von der Fake News ist das ganz zentral wichtig, dass man dort dem nachgeht und mit kritischem Denken lernt, dort mit der Vergangenheit umzugehen. Dritter Punkt ist Identität. Wer bist du? Wer sind wir? Was hat uns zusammen? Was wollen wir bewahren? Welches Kulturerbe wollen wir bewahren? Geschichte hat einen grossen Beitrag zur Identität. Und zwar sowohl von mir, also von allen Individuen, wie aber auch von Gruppen und von Gemeinschaften. Und ich meine, man sieht das in Museen, wo sich ja auch immer wieder zeigt, wie dort eine Gruppe ihre Identität suchen und finden. Und dann können reisen, bin ich in Washington gewesen und dort hat's ja das Museum für die indigenen Völker, wo mithilft, dass die ihre Identität gut finden. Es hat das Museum für die African Americans, wo dort dazu beiträgt, dass die Selbstbewusstsein können aufbauen. Also das ist eine ganz wichtige Funktion. Und der vierte Punkt, das macht Spass. Also wenn wir Comic lesen in der Vergangenheit, wenn wir Spielfilme schauen, wenn wir Videogame machen mit solchen Themen. Also Bildung, kritisches Denken, Identität und Spass. Und das leuchtet häufig ein. Und dann sind die Schüler etwa mit mir dabei gewesen. Und ich habe natürlich auch probiert. Probieren auch heute, dass der Spass wirklich an dem fantastischen Universum vom Historischen, dass der nicht zu kurz kommt.
Da kommen wir nachher dann auch darauf zurück. Du hast mitentwickelt oder bin gar nicht sicher, was dein Job dort war, bei einem Game, wo auch bei der Geschichtsvermittlung zum Zug kommt, aber da kommen wir später noch darauf zurück. Ich würde gerne noch schnell kurz in der Schule bleiben. Du hast vorhin angesprochen, die Fake News, wo seit ein paar Jahren so ein bisschen ein neuer Begriff oder neue Erscheinung oder zumindest im grösseren Fokus steht. Wie denkst du da darüber als Geschichtswissenschaftler, wenn plötzlich wieder so Bewegungen aufkommen, wo, wie zum Beispiel so Flat Earther, wo dann doch ziemlich viel in Frage stellen? Du, ja, einerseits kann man sagen, ja, gerade im Punkt 3 oder so, wo du vorhin gesagt hast, entsprechend, nämlich kritisch hinterfragen, aber trotzdem halt sehr fragwürdige Quellen dann hinzuziehend, zu meinen Theorien unterstützen. Was ist so deine Meinung dazu?
Also als Geschichtler kannst du zum einen auch ein bisschen lockerer mit dem umgehen, weil du musst sagen, es ist nicht ein neues Phänomen. Es hat es immer so gegeben. Es sind immer wieder Verschwörungstheorien gekommen und das Verrückte ist, dass so Verschwörungstheorien dann auch immer negative Auswirkungen gehabt haben. Also, dass es und nicht, dass auch die Verschwörungstheorien, die haben wir ja heute, wo ganz viel rum sind. Und dort gibt's, und dort bin ich ganzes Kind von der Aufklärung, dort gibt's zwei wichtige Sachen. Also erstens dezidiert dem entgegenstehen und zweitens mit Quellen und Darstellungen zu belegen, dass das so nicht war oder so nicht sein kann, wie sie behaupten. Das Verrückte ist ja natürlich, dass der häufig die Argumente, das merke ich mit solchen Leuten, wenn ich mit solchen muss umgehen, kommt auch immer wieder vor, dass das nur partiell hilft. Aber das entbindet mich nicht der Überzeugung, das weiterhin zu machen, klar hinzustehen, deutlich zu sagen, was Sache ist und dem das auch zu entwerten und das auch zu sagen, nein, so nicht. Und also dort muss man einfach Klarheit zeigen, Dokumente hinbringen. Manchmal hilft es und dann ist es schon wert, dass man es gemacht hat. Manchmal hilft es nicht. Und dann geht es darum, zu schauen, dass diese Phänomene sich nicht zu Massenphänomenen auswirken und nicht zu solchen verheerenden Folgen führen, wie das mit den Nationalsozialisten der Fall war, wie das im Mittelalter mit den Hexenverbrennungen der Fall war und anderen Phänomenen, die wir jetzt auch in der letzten Zeit hatten.
Wenn wir ein Lehrmittel für Geschichte entwickelt für die Schule, wie entscheidet man da, welche Bereiche von der Geschichte in diesem Buch Platz haben? Weil die Geschichte ist ja so unglaublich gross. Wie reduziert man das auf die paar Themen, die in diesen 3 Jahren mit diesen 2 Lektionen oder 3 Lektionen Geschichte in der Woche Platz haben?
Also es ist nicht einmal mehr die Dotation, die du gesagt hast, auf der Sek. 1 haben wir neue Lehrpläne. Das ist der Lehrplan 21. Der hat das Integrationsfach Räume, Zeiten, Geschichte, Räume, Zeiten, Gesellschaften. Ich weiß nicht einmal den Namen. dort sind es 2 oder 3 Wochenstunden, die dann nachher für Geschichte, für Geografie und für politische Bildung sind. Also das heisst, es ist noch viel weniger. Und das heisst, das Problem wird noch mal viel grösser, aus dem riesigen Universum vom Historischen Sachen auszulesen. Aber, und jetzt kann ich eine ganz einfache Antwort geben, es ist nicht so schwierig, dort ein Lehrmittel zu machen, weil wir haben den Lehrplan. Und der Lehrplan gibt schon relativ klare Vorgaben, was nachher in ein Lehrmittel hineingeht. Das Lehrmittel muss ja dann auch genehmigt werden. Und die Hauptkriterien sind natürlich, ist es lehrplankonform. Das heisst, du musst auf den Lehrplan schauen, dass das nachher genehmigt wird. Das ist jetzt die kurze, saloppe Antwort. Und jetzt gibt es natürlich noch eine viel kompliziertere, oder vielleicht nur drei Sätze dazu. Das Lehrmittel muss ja nachher in der Tat der Politik passen. Mhm. Es muss der Wissenschaft passen, also Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft und so. Und es muss bei der Praxis ankommen, also Lehrerinnen und Lehrer. Und nur wenn es dort durchgeht, nachher kann das Lehrmittel überhaupt Schülerinnen und Schüler zum historischen Denken bringen. Mhm. Und das sind komplizierte Aushandlungsprozesse.
Ich denke, ich überlege mir nur schon, wenn man den einen Punkt nach Politik versucht zufriedenstellen, nur schon dort ist es ja wahrscheinlich schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass je nach politische Partei gewisse Themen vielleicht eher bevorzugt werden und gewisse vielleicht eher nicht unbedingt so im Fokus stehen. Wird bei der Lehrplanentwicklung zusammengearbeitet mit jetzt zum Beispiel dir von der PH als Fachperson? Oder wie steht dein Beitrag dazu?
Ja, also ich habe das Glück, jetzt zu dürfen, an verschiedenen Lehrplanprojekten mitzumachen, in der Schweiz, in Deutschland, Südtirol und Österreich. Und Lehrplanentwicklungen laufen dann gut, wenn in der Tat auch die Leute, die ich vorhin aufgezählt habe, wenn die schon auch in der Lehrplanentwicklung mit dabei sind. Also Lehrplanentwicklung ist sicher ein politisches Projekt, weil die Politik tut das nachher ja umsetzen. Und da ist Geschichtsunterricht, hat eine grosse Bedeutung auch eigentlich, in vielen Ländern, eine grosse Bedeutung für so Willensnationen, dass die überhaupt auch zusammenhaben. Und darum ist es zu Recht ein politisches Projekt. Darum müssen zu Recht am Schluss Politiker denn das und Politikerinnen denn das akzeptieren, bewilligen, freigeben. Und es geht immer dann gut, wenn die Wissenschaft auch mit dabei ist, vor allem am Anfang an, also Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft. Es geht immer dann gut, wenn die Praxis vor allem am Anfang an dabei ist, also wenn Lehrerinnen und Lehrer aktiv da mitschaffen. Und da ist das Lehrplan 21-Projekt in der Schweiz ein Musterbeispiel, wie das gut gelungen ist, die verschiedenen Leute dort mit ins Boot zu holen und nachher einen Kompromiss zu suchen, der möglichst weit trägt. Und das hat sich ja eigentlich jetzt auch bewährt.
Ja, der Lehrplan 21 hat aber gerade am Anfang ist er doch auch auf ziemlich Widerstand gestoßen. Ich habe das miterlebt, halt noch im Lehrzimmer. Ich darf das ja jetzt sagen, ich bin ja selber auch Lehrperson. Ich denke, die Lehrpersonen sind manchmal auch ein bisschen resistent, wenn es darum geht, Erneuerungen ins Schulzimmer zu bringen. Ich habe das selber miterlebt bei der IFI-Führung, dort noch in Aeschlimatt, wo ich war, und dann eben auch im Lehrplan 21. Kommst du Feedback über von Lehrpersonen, wenn du so Sachen mitentwickelst oder machst? Und geht auch Zeit drauf, um die Lehrpersonen ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, hey, es ist im Fall alles okay und es kommt im Fall schon gut? Oder wie steht denn deine Erfahrung?
Ja, unbedingt, natürlich. Also wenn es nicht gelingt, Lehrerinnen und Lehrer mitzunehmen auf so Entwicklungen, dann hast du verloren. Mhm. Also dann kannst du wenig machen. Also muss dir gelingen, dass Lehrerinnen und Lehrer kannst mitnehmen, und Lehrerinnen und Lehrer sind wie alle Berufsgruppen. Dort hat es ganz viele verschiedene Überzeugungen drin. Wir tun das selber ein bisschen bei der Geschichte natürlich untersuchen, oder? Was haben die für Überzeugungen? Und da muss dir gelingen, die Kolleginnen und Kollegen zu gönnen. Darum sind auch die Lehrerorganisationen so wichtig, die Lehrerverbände, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Darum ist es so gut, wenn es ein gutes Verhältnis hat, jetzt von den Kantonen zu so Lehrerverbänden, also dass es da, wenn es dort zu einem Gegeneinander kommt, dann ist es ganz schwierig. Wir haben ein paar Kantone in der Schweiz, wo das im Moment manifest ist, und da leiden einfach wie alle darunter. Und selbstverständlich gibt es bei allen Neuerungen, gibt es Widerstand, und dort kannst du eigentlich nur mit deiner Arbeit oder mit der Sache überzeugen. Und das ist auch schön, wenn du zum Beispiel Lehrmittel entwickelst, oder? Dort hast du, oder Lehrmaterialien oder auch andere Sachen für Geschichtsvermittlung, hast du eine sofortige Rückmeldung. Mhm. Entweder kommt es an und es funktioniert, oder es kommt nicht an und du hast etwas falsch gemacht.
Genau. Jetzt die Geschichtsbücher, das ist das eine. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten zum Geschichte vermitteln. Und dort bist du ja sehr aktiv. Ich denke eben da Histotainment als Begriff. Was ist das?
Histotainment ist also ein Kofferbegriff, wo wo verknüpft History, Geschichte, Geschichtsvermittlung und Entertainment, Unterhaltung. Und du probierst das, was ich gesagt habe, bei den vier Funktionen einmal von der Geschichte, Spass, Freude, probierst du dort mitzunehmen. Dass das hilft, die Auseinandersetzung, die Begegnung mit der Vergangenheit, dass die auch die, dass das auch etwas ist, was du gerne machst, mhm, was dich interessiert, was gut ankommt bei dir. Und das Histotainment, das boomt ja in der heutigen Gesellschaft. Also wenn du die Filme anschaust, wo zum Beispiel C-Films gemacht hat, Platzspitzbaby oder Fremde wie der Verdingbub oder Akte Grüninger. Also das sind ja alles Filme, die auf historischen Tatsachen aufbauen und sie nachher weiterverzählt haben, wo eine schöne Story gelegt haben und wo zu grossen Publikumserfolg geworden sind in der Schweiz. Also dort funktioniert es. Es funktioniert bei den Krimis, wo ich eingangs gesagt habe, wo geschichtliche Themen gut verfolgen kannst. Es funktioniert bei Comics. Also dort in der Freizeit kannst du ganz viel erreichen mit solchen Angeboten, wo Geschichte unterhält. Du kannst auch jetzt schauen, wo die Museen wieder aufgehen, wie viele Museen dann auch wieder, wie es Warteschlangen gibt. Und das ist nicht nur, weil sie beschränkten Einlass geben, sondern weil die Leute interessiert, die Ausstellungen anzuschauen. Nachher zu fragen, wie war denn das dort, wo das Frauenstimmrecht gekommen ist. Also es interessiert, es macht dann auch Freude, wenn du da drin durchgehst. Und die Schiene von der Geschichtsvermittlung zu bedienen, zu bespielen, das finde ich ganz zentral, wenn du Geschichtsvermittler bist, und dort engagieren wir uns sehr damit. Ja.
Wie konkret?
Das neueste Beispiel ist das Videogame When We Disappear, wo die Zürcher Firma in Luso Interactive sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben eine Idee, wir wollen das Thema Flucht in ein Game bringen. Uns ist es wichtig, dass das historisch gut abgestützt ist. Uns ist wichtig, dass nachher die Vermittlungsschiene gut passiert. Und wir wissen von euch, weil wir haben mit denen auch schon, die Einzelnen dort schon bei anderen Sachen zusammengearbeitet. Zum Beispiel bei dieser App im Bourbaki Panorama. Also wir wissen von euch, dass die da Spezialistinnen und Spezialisten sind, um uns da zu unterstützen. Und das ist natürlich für uns eine Ehre gewesen, dass die an uns gelangt sind. Und von dort her haben wir das gerne mit ihnen dann zusammen gemacht. Das ist wirklich ein interdisziplinäres Projekt, wo wir jetzt unterwegs sind. Jetzt haben wir das Episodik, also das erste Kapitel ist jetzt fertig. Mit dem sind wir jetzt in der Schülerprobung. Und das ist erstens interessant zum Schauen, wie Schülerinnen und Schüler jetzt mit dem Thema umgehen, wie sie sich reinziehen lassen. Und es bietet denen, den Schülerinnen und Schülern, bietet einen Erfahrungsraum sozusagen, dass sie können miterleben, wie das war. Die Geschichte von da in Amsterdam 1943, ein Mädchen, wo die flüchtet, die Jüdin, und das mitzuerleben, das Mädchen auch zu steuern auf dieser Flucht und dann auch in Dilemmasituationen reinzukommen. Jetzt der Schluss, der Cliffhanger sozusagen vom ersten Kapitel ist, musst entscheiden, bleibst du jetzt in Amsterdam und gehst dich verstecken oder probierst du jetzt aus Amsterdam rauszukommen und dort nachher mit ihnen auch zu reden, wieso hast du so, wieso hast du anders entschieden. Das ist dann hochspannend und dort merken wir natürlich auch, dass dort dann eben Histotainment voran, die Geschichte von der Anne Frank, flirrt da natürlich mit und viele, wo flüchten, sagen, ich will nicht, dass es mir so geht wie der Anne Frank, ich will jetzt da raus. Und da finde ich spannende Themen da, die nachher eben historische Bildung auch ermöglichen, die das kritische Denken schulen und wo einem den Erfahrungsraum ermöglichen, wo mit einem Geschichtsschulbuch bringst du das nie hin. Mhm.
Auf was für einer Plattform ist das nachher angedenkt, das Spiel?
Ja, die Illusio Interactive hat es natürlich auf allen Plattformen möglichst breit dann vermarktet. Das ist auch der Weltmarkt eigentlich im Blick. Im Moment in der Erprobungsphase läuft es jetzt auf iPad. Mhm.
Und wie ist das nachher angedenkt in der Schule? Wie bezieht man denn als RZG-Lehrperson das Spiel? Weil ich nehme an, das kostet und Kosten sind immer ein bisschen schwierig in der Schule.
Für die Schule machen wir es natürlich gratis. Also das ist ja dann unsere unsere Motivation mit dabei zu sein, der Schule möglichst tolle Materialien so eben auch zur Verfügung zu stellen. Und die Schulen müssen sich natürlich im Moment einloggen, das ist klar. Du hast eigentlich vier Möglichkeiten, wie du es damit kannst machen. Du kannst es am Anfang machen, zur Motivation, wenn du das Thema überhaupt einsteigst. Mhm. Dann machst du mal an dieser Flucht. Also die Schnellen sind nach dem ersten Kapitel nach einer Viertelstunde durch. Die Langsamen, die haben dann vielleicht eine halbe Stunde oder kommen gar nicht weiter, bleiben irgendwo gehangen. Aber das ist ein super Einstieg, dass du nachher kannst sagen, was ist da los, oder? Mhm. Was sind das für Soldaten, die da probieren, die zu verwutschen? Also du nimmst es als Einstieg, als Motivation, um mit das ganze Thema Zweiten Weltkrieg hineinzukommen. Mhm. Oder du nimmst es gegen Schluss, wenn du das Thema Holocaust behandelt hast, wenn du dich beschäftigt hast mit so Fluchtbewegungen, die es dort gegeben hat, beziehungsweise mit den Konzentrationslagern, dann schaust du mal die Kinder, die Jugendlichen, die dann geflohen sind und nimmst das als Beispiel. Und das kannst du auch in einer Stunde machen. Mhm. Du kannst es aber auch, wenn du jetzt nicht willst und nicht kannst Geschichte thematisieren, dann nimmst du es in der Medienbildung. Weil die Frage, was bewirken so Videogame, oder? Also ich meine, wir wissen heute von den Jugendlichen, wie viel das die gamen. Wir wissen auch, dass viele Erwachsene gamen. Dass man dort anhand von so einem Game all die Folgen, all die Fragen, die mit Videogames zusammen sind, kannst thematisieren. Und du kannst Sachen aber auch brauchen, um dich mit Fluchtbewegungen in der Gegenwart auseinanderzusetzen, wenn das Thema Flucht Gegenwart ist. Weil du bist dort dann eigentlich häufig von der gleichen Dilemmasituationen, oder? Wollte ich jetzt aus Syrien raus? Oder wollte ich in Syrien bleiben und mich dort verstecken? Und was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich da gehe? Welche Wege gibt es? Die Dilemmasituationen sind gleich. Und ich meine, heute sind ja über 80 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit. Und das ist ein relevantes Phänomen und das gehört in die Schule. Und eine Möglichkeit ist das Videogame.
Also, verstehst du das richtig? Es geht da in erster Linie, also, wenn man es jetzt wirklich im Kontext des Zweiten Weltkriegs braucht, dann geht es auch ums Wissen, aber sonst ist es eigentlich ein Einstieg auf emotionaler Ebene. Es geht darum, sich in ein Gefühl hineinzuversetzen.
Es geht darum, einen Erfahrungsraum, einen virtuellen Erfahrungsraum zu eröffnen. Ich meine, wir können Quellen lesen, wir können Tagebücher lesen, das ist etwas ganz anderes, als wenn du mit dem Finger ein Mensch steuerst in dieser Fluchtbewegung, wenn du in einen Raum hineinkommst und nicht weißt, wo geht es jetzt weiter, soll ich jetzt dort steigen auf, soll ich geradeaus, das gibt einen anderen Zugang zu dem Thema, wo du sagst, es ist richtig, wo die Emotion natürlich eine wichtige Rolle spielt. Historische Bildung braucht immer beides, es braucht immer Emotion und Kognition. Mhm. Du musst die immer auch identifizieren, aber du musst die auch können distanzieren. Es braucht immer verschiedene Perspektiven, um die Phänomene anzuschauen. Es braucht sowohl das kritische Denken wie auch die moralischen Fragen. Also historische Bildung tut eigentlich den Fächer auf und hilft dir, dort drinnen die Wege, deine Position zu finden. Und die Schule ist natürlich super, weil du kannst miteinander diskutieren. Das machst du ja sonst nicht. Aber als Lehrer kann ich die individuellen Positionen kann ich zusammenbringen. Als Hochschullehrer im Übrigen auch. Dann bin ich auch so gerne Hochschullehrer, weil du kannst nachher mit den Studierenden die verschiedenen Situationen auch auf den Tisch legen, ausloten, diskutieren. Das führt zu grossen Lerngewinnen.
Das Game ist eine Variante, um den Geschichtsunterricht noch ein bisschen attraktiver zu gestalten. Ich bin da auch immer wieder über das Stichwort Geschichtsvermittlung vor Ort gestolpert, als ich im Zusammenhang von dir noch ein bisschen gelesen habe. Was ist gemeint mit Geschichtsvermittlung vor Ort?
Also das ist mir schon als Lehrer ist mir das zentral wichtig gewesen, mit den Schülerinnen und Schülern auch immer rauszugehen. Ist mir auch als Hochschullehrer wichtig, dass wir in die Welt rausgehen und schauen, wo sind da Überreste von der Geschichte. Und ich meine, unsere Welt ist voll von Geschichte. Und Geschichte ist etwas, wo eigentlich wie eine virtuelle Brille dir hilft, wenn du etwas weisst von dem, was passiert ist. Dann ist eigentlich wie Augmented Reality, da ploppt ganz viel auf. Und ein Beispiel, wo mir im Moment sehr gut gefällt, sind die Erinnerungswege am Bürgerberg, also am Bürgerstock. Dort, das ist ein originaler Schauplatz während der Helvetik, wo die französische Armee gekommen ist und probiert hat, die Nidwaldnerinnen, die sich dagegen gewehrt haben, zu besiegen. Und also dort sind eigentlich zwei Freiheiten aufeinander geprallt. Und das sind ganz schreckliche Ereignisse gewesen, die dort es gegeben hat, wo die französische Armee gekommen ist. Und das hat sich am Bürgerberg abgespielt. Und wir haben das jetzt inszeniert vor Ort. Und uns ist wichtig gewesen, an diesen verschiedenen Orten, also zum Beispiel Stadtstaat, vor beim Schnitzturm, dort zeigen, da hat es Nidwaldner gehabt, die mit den Kanonen auf den See rausgeschossen haben. Und da haben wir an jedem Ort haben wir aber immer auch gerade eine Französin genommen mit ihrer Geschichte. Also wir haben immer die zwei Perspektiven gemacht, sei jetzt das in Stadtstaat, sei das im Goldboden oben, sei das gegen Kehrseite hinten, dass wir die Ereignisse, die dort vor Ort gewesen sind, immer aus zwei Perspektiven sind. Wir haben dann auch Audio gemacht, um das zu vermitteln. Wir haben Visualisierungen gemacht. Und so kommst du, wenn du heute jetzt am Bürgerberg auf diesen Erinnerungswegen laufst, kommst du ganz viel von dem mit über, was vor 220 Jahren passiert ist. Und begegnest der Geschichte auf eine ganz andere Art und Weise. Und da helfen natürlich auch künftig Virtual Reality, Mixed Reality Anwendungen, dass du dem viel näher kannst kommen und wen auch einen Erfahrungsraum auftut, was dann passiert ist. Und dann fährst du dich auch an von Fragen, wieso haben sich die Nidwaldner eigentlich gewehrt? Wieso sind die Franzosen überhaupt gekommen? Was ist denn in ihres Anliegen gewesen, jetzt da die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu verbreiten. Also du kommst nachher auf ganz grundlegende Fragestellungen, die mit dem Heute und dem Jetzt zu tun haben.
Richtet sich die Wege denn vor allem an Schulen und Lehrpersonen mit Klasse oder ist das auch etwas, was man als Privatperson gut kann, mal sich zu Mythen zu tun?
Ja, also das ist, für Schulen ist es sogar ein bisschen schwierig, weil das sind relativ lange Wege und in der Schule heute ist nicht nur wegen finanziellen Gründen, aber es ist auch sonst organisatorisch anspruchsvoll, so Exkursionen zu machen. Aber selbstverständlich richtet es sich auch an Schulen, aber in erster Linie für die interessierte Öffentlichkeit. Das sind auch Menschen aus Stadtstaat, die sich dafür interessiert haben und die auch den Impuls gegeben haben zu dem. Sie sind auch an uns gelangt und haben gesagt, hey, wir würden gerne da etwas mehr wissen über die Geschichten, die da gewesen sind. Wir wollten das an einem breiteren Publikum bekannt machen und darum haben wir nachher, wie auch bei diesen Geschichtsvermittlungen, es sind immer kooperative Projekte. Mhm. Also das entweder mit den Game-Entwicklern oder mit den App-Entwicklern, mit den Leuten, die Spielfilme machen. Wir haben mit C-Films eine sehr gute Zusammenarbeit. Oder jetzt hier mit den Leuten, Stadtstaat vor Ort. Mhm. Dass man miteinander ins Universum vom Historischen eintaucht und sich mit dem beschäftigt.
Geschichte hat ja manchmal so ein verstaubtes Image. Vielleicht auch ein bisschen damit, weil es halt sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Jetzt merke ich aber, wenn du da erzählst, die Geschichte hält dich technisch absolut fit, wenn du da von Virtual Reality und Augmented Reality erzählst und von Produktionen mit Spielfilmen und digitalen Sachen. Ist das etwas, was dich sowieso auch interessiert oder ist das jetzt vor allem im Zusammenhang mit deinem Job, der dich dann plötzlich auf so Sachen bringt?
Schon im Zusammenhang mit dem Job. Also selbstverständlich bin ich neugierig auf die Welt und von dort her braucht es sicher so eine Neugier. Aber ich habe immer das Glück gehabt jetzt in meinem Job, dass dann tatsächlich Leute auch zu mir gekommen sind und an mir gelangt sind. Und ich habe das immer als Chance erachtet. Ich weiss noch dort ganz am Anfang, wo es darum gegangen ist. Es hat so eine Serie gegeben im Schweizer Fernsehen, die Schweizer. Dann ist ein Kollege von DocMind gekommen und hat gesagt, wenn wir das nicht miteinander machen, da so ein Videobook und da brauchst du ein iPad. Und ich hatte kein iPad gehabt. Dann zumal, das ist nicht mehr 10 Jahre vielleicht, oder? Und dann zuerst braucht ein iPad, also ein Videobook noch nicht kennt, was das ist. Also ich bin eigentlich immer durch solche Job, durch solche Anfragen, durch Glück zu dem gekommen. Und seit im Moment ist es, glaube ich, wirklich so, dass wir in unserem Institut sehr weit vorne bei den technischen Entwicklungen sind und auch die App, haben eine App gemacht, Fliehen vor dem Holocaust, ist jetzt gerade noch französisch für La Shoah erschienen. Das sind natürlich enorme Downloadzahlen, die du dann hast. Der App Store, Google Play, also das sind wie neue Welten von der Geschichtsvermittlung, die sich hier eröffnen.
Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich selber in der Säcke war und Geschichtsunterricht stattgefunden hat, oder ich Geschichtsunterricht genossen habe, dann ist die Geschichte von der Schweiz dazumal ist mir jetzt nicht mehr so präsent. Vielleicht hat das auch mit der Lehrperson zu tun gehabt, vielleicht ist es aber dort dann auch am Lehrplan oder am Lehrmittel selber gelegen, dass die Schweizer Geschichte selten irgendein grosses Thema war. Vielleicht mag ich mich auch nicht mehr erinnern daran. Ich habe irgendwie noch im Zusammenhang mit dir auch noch gelesen, dass du, jetzt musst du mir schnell helfen, ist das eine Publikation, die du gemacht hast, auf einem Blog oder als Buch. Der Titel war «The Teaching of the History of One's Own Country». Dort geht es ja, nehme ich jetzt mal an, eben gerade mit der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte aus dem eigenen Land. Würdest du sagen, dass im Unterricht an der Schule Geschichte von der Schweiz mehr Thema ist als noch vor 20 Jahren, als ich in der Säcke war, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich vermute, dass es mehr Thema ist. Ich habe jetzt keine empirischen Daten, um das auch abzustützen. Aber in der Tat hat Schweizer Geschichte lang ein negatives Image gehabt. Es ist langweilig und wir müssen doch uns öffnen auf die Welt, wir müssen da den breiten Blick behalten. Und das hat sich schon ein bisschen geändert, wobei jetzt die Schweizer Geschichte nicht einfach als isolierter Container vermittelt wird, sondern natürlich in den Verflechtungen, die es hat mit Europa und der Welt. Tatsächlich ist das ein hochspannendes Projekt gewesen, das du gerade vorhin erwähnt hast, der Teaching of the History of One's Own Country. Auslöser war, dass wir in der Deutschschweiz und unsere Kolleginnen und Kollegen in der Westschweiz, dass wir gemerkt haben, hey, wir tun die Schweizer Geschichte völlig unterschiedlich thematisieren. Also, dass zum Beispiel in der Zentralschweiz partiell in der Sekundarstufe 1 zum Beispiel die Mythen aus dem Spätmittelalter überhaupt nicht thematisiert werden, wohingegen in der französischen Schweiz das eine sehr grosse Rolle gespielt hat. Mhm. Wir haben gemerkt, dass wir die gleichen Ereignisse völlig unterschiedlich thematisieren und dann haben wir mal ein bisschen angefangen zu vergleichen. Und dann haben wir uns gesagt, aber das Problem, haben das nur mehr in der Schweiz? Oder wie sieht das jetzt in Belgien aus? Wie sieht das in Kanada aus? Wie sieht das in Kamerun aus? Die haben ja auch verschiedene Sprachgruppen, das sind auch Willensnationen, die sind einfach so zusammengekommen. Und wie wird dort die Geschichte vom eigenen Land dann erzählt? Das hat dann immer mehr Kreise gezogen. Und es war ein hochspannendes Projekt gewesen. Die Publikation, die jetzt rausgekommen ist, zeigt, wie weit die Fragestellungen eben verbreitet sind, wie es auch unterschiedlich ist, dass jetzt in Mittel- und Westeuropa dem Thema von der Geschichte vom eigenen Land viel weniger Bedeutsamkeit zugemessen worden ist. Es hat positive Effekte, um Nationalismus nicht zu stärken und zu fördern. Es hat negative Effekte, weil nachher plötzlich der Gedanke vom Land, wo man drauf lebt und wo man mit dem umgeht, dass der irgendwie wie verschwunden ist. Und es hat sich dann auch gezeigt, dass die Lehrer natürlich mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen die Geschichte vom eigenen Land erzählen. Die einen wollen sagen, was ist da gewesen, wie ist es da gegangen. Andere wollen zeigen, wie es jetzt in der Gegenwart, in der Zukunft muss weitergehen. Wieder die anderen legen den Fokus auf die Identität von der Schweiz legen und wieder andere wollen das kritische Denken fördern. Und das sind natürlich hochspannende Phänomene, wo man da auf die Spur kommt, wenn man mit der Videokamera in der Schulklasse ist, wenn man Lehrer interviewt und wenn man genau schaut, wie das vermittelt wird. Zum Beispiel die Zeit von der Helvetik wird dort gezeigt, dass das mit der Französischen Revolution zusammenhängt, wird dort gezeigt, wie die unterschiedlichen Freiheitsbegriffe in Konflikt kommen oder geht es dort um etwas anderes?
Und was ist nachher die Folge daraus, das Resultat daraus aus dieser Publikation? Also wird das vereinheitlicht jetzt in der Schweiz unterrichtet oder hat man es jetzt mal festgestellt und das ist dann der nächste Schritt oder das nächste Ziel oder ist es überhaupt das Ziel?
Also es ist natürlich schon ein Ziel, zuerst einmal zu wissen überhaupt, was passiert. Also die Schule ist ja häufig nach wie vor eine Blackbox, mhm, wo man gar nicht so genau weiss, was dort jetzt abgeht. Ich meine, wir haben das Lehrmittel Zeitreisen, das jetzt in der Deutschschweiz sehr gut verbreitet ist. Aber wie wird genau mit dem unterrichtet und wie kommt dort die Helvetik rüber? Also der erste Schritt ist immer eigentlich bei uns, genau hinzuschauen, was für Phänomene haben wir. Und dann der zweite Schritt ist hinzuschauen, was ist Ursache, was ist Wirkung. Wenn wir Unterschiede haben, probieren wir die Unterschiede zu erklären. Woher kommen die Unterschiede? Kommen die jetzt beispielsweise von der Überzeugung der Lehrerinnen und Lehrer? Und das ist jetzt das nächste Nationalfondsprojekt, das wir eingehen, wo wir dann in Überzeugungen nachgehen. Weil wenn es so ist, wie wir im Moment vermuten, dass es die Überzeugungen von der Lehrerinnen und Lehrer sind, die Unterschiede machen, dann müssen wir in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung natürlich viel stärker auf die Überzeugungen achten. Dann müssen wir die Überzeugungen thematisieren, müssen auch dort eben das in dem gemeinsamen Lernraum ausdiskutieren, miteinander auf den Tisch legen und überlegen, schau jetzt, wenn du jetzt willst, Identität aufbauen und das mit der Schweizer Geschichte machen, dann hat das die und die vielleicht positive Effekte, aber es kann auch die und die negativen Effekte haben. Also, mhm. Dann müssen wir dem nachgehen. Und dann, der vierte Schritt, ist nachher die Lehrmittel wieder auch entsprechend zu designen, zu machen oder zusätzliche Lernmaterialien, Videos, Games und so weiter zu entwickeln, um das zu machen. Das ist unser Aktionsforschungszyklus. Mhm. Genau hinschauen, Ursachen, Wirkungen, dann nachher Erklärungen finden und dann auch verhandeln in der Lehrerinnen-Lehrerbildung und mit den Lehrmitteln und dann wieder genau hinschauen, was man gemacht hat.
Mhm. Wir kommen langsam zum Schluss. Mich würde es noch interessieren, wenn jetzt du könntest einen Lehrplan für Geschichte oder ein Lehrmittel oder einfach allgemein den Geschichtsunterricht in der Schule so gestalten, wie du gerne möchtest, ohne dass du gross müsstest Rücksicht nehmen auf all die Player, die auch noch ihre Interessen reinbringen. Wie würde das aussehen? Wie könnte man sich das vorstellen? Wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr Unterrichtseinheiten als die paar Lektionen RZG, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Sicher, Zeit ist entscheidend. Das ist die entscheidende Ressource. Das ist eine von den entscheidenden Ressourcen in der Schule. Dann Materialien sind ganz entscheidend. Mit der Zeit sind wir im Moment nicht so gut. Mit den Materialien werden wir immer besser. Aber wichtig ist auch, wichtig sind Geschichten. Also wir müssen Geschichten erzählen, Storytelling. Das kennen wir nicht nur aus der Schule vermitteln, also zur Vermittlung in der Schule. Wir müssen Menschen in den Unterricht hineinbringen, also was die Menschen interessiert, sind Menschen. Es geht immer um Gesichter auch von Menschen, um dann ihre Handlungen oder um ihre Handlungsspielräume, die sie haben. Da helfen natürlich auch Formate wie Rollenspiel, Theater. Also das zeigt auch, wie dem wie haben wir noch sehr viel Handlungsspielraum, wie wir die Geschichte vermitteln. Eben mit Rollenspiel, mit Gamification, sicher Gefühl spielen. Also würde eine größere Rolle spielen als heute, die Emotionalisierung. Damit auch Immersion möglich ist, damit man eintauchen kann in die Welten. Selbstverständlich auch mit all den, also ich meine, die Digitalisierung gibt ja so viele neue Möglichkeiten, wo wir für die Vermittlung können nutzen können. Dort müssen wir auch genau hinschauen, was wirkt wie, was kommt gut. Und ich glaube auch die materielle Kultur, also mit Gegenständen. Und gerade in der Zentralschweiz, da haben wir ja wirklich so viel materielle Kultur. Und wir haben so spannende Museen, wir haben Denkmäler, wir haben vor Ort die Geschichten, wo sich können manifestieren. Da haben wir noch viel Spielraum beim Was und beim Wie. Mhm.
Super, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Ganz am Schluss, wir haben angefangen mit einem Tipp, vielleicht können wir auch aufhören mit einem Tipp, aber vielleicht weniger aus deinem persönlichen Bereich, sondern gerade im Zusammenhang mit der Geschichte. Du hast vorher ganz viele Filme angesprochen, wir sind eine Filmproduktionsfirma. Vielleicht hast du am Schluss noch ein paar Filme, wo du denkst, die haben jetzt den historischen Blick ziemlich auf den Punkt gebracht und es würde sich lohnen, die mal zu sehen.
Also von denen, ich finde die Schweizer Filme finde ich natürlich wirklich sehr relevant, wo neue Themen aufgebracht haben, die jetzt eigentlich schon jetzt im Mainstream angekommen sind. Aber der Verdingbub beispielsweise, das ist mir nach wie vor einer von diesen Filmen, wo man auch als künftige Lehrerin muss gesehen haben, wo es schon älter ist, dann finde ich, auch aus dem Umfeld natürlich die Akte Grüninger, der Zweite Weltkrieg, das Thema ganz zentral. Blattspitzbaby haben wir vorhin gesagt. Mhm. Also das sind jetzt Filme, wo man jetzt eher in der Schweiz hinschaut. Von den neueren internationalen finde ich natürlich auch das Green Book ganz zentral, wo zeigt, wie das Reisen in dem Amerika im Zeitalter von dieser Rassendiskriminierung passiert ist, wie man dort damit umgegangen ist. Auch eine Reihe von Dokumentarfilmen können wir natürlich sehen. Und eine Reihe von Klassikern sowieso auch. Also es gibt eigentlich zu jeder Epoche gibt's höchst spannende Filme und wo Geschichte ganz fantastisch in Szene gesetzt hat, wenn ich an Gandhi denke und wenn er dort, also im Spielfilm, wie dort bei dem Salzmarsch ist, der frühe Zmietzen noch drücken auf und ab.
Das ist lustigerweise ein Film, den wir selber in der Schule auch geschaut haben. Da mag ich mich sogar noch daran erinnern. Super. Peter, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit, die du machst. Ich finde es eine mega gute Sache und es ist sehr spannend, vor allem dir zuzulassen. Danke allen, die bis dahin zugelassen haben und zugeschaut haben. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder bei einem Podcast dabei wäret. Bis dann wünsche ich allen eine gute Zeit und ciao zusammen.